Breitband Topic.
Die Stadt der Zukunft. Dieses Bild kennen wir vor allem aus Science-Fiction-Filmen, erleuchtet von übergroßer, vielleicht sogar dreidimensionaler Leuchtreklame. Überall fliegende Autos und durch die Fußgängermassen wuseln Roboter und Androiden. Aber es gibt auch schon eine etwas realistischere Version dieser Zukunftsstadt, an der wird bereits gearbeitet, der sogenannten Smart City.
Und die Idee dahinter, die Stadt besteht nicht nur aus Straßen, Gebäuden und Menschen, sondern verwandelt sich in ein Netzwerk, in dem alle Elemente miteinander kommunizieren. Die Auswertung der dabei anfallenden Daten macht das Leben in einer solchen Smart City im besten Fall effizienter und einfacher. Lydia Heller hat sich in so einer Smart City umgeschaut.
Im Auto, auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung in einer neuen Stadt. Die Stadt ist fremd, aber sie ist smart. Plötzlich ein Stau. Ein Blick aufs Handy.
Straßensperrung nach Polizeieinsatz. Zeitverlust 30 Minuten. Wechseln Sie auf den Bus.
Sie kommen pünktlich. Bevor Sie eintreten, noch ein Blick aufs Handy.
Nächster Supermarkt, 2 Kilometer entfernt. Lärmpegel, durchschnittlich 65 Dezibel. Stressreaktionen möglich.
Die Smart City, die intelligente Stadt, ist ein hypermoderner urbaner Raum. Gebäude und Verkehrssysteme, Wasserversorgung und Stromnetze, Müllabfuhr- und Recyclingkreisläufe, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, alles ist vernetzt. Nutzung und Auslastung werden erfasst und optimiert, Wege und Abläufe in Echtzeit aufeinander abgestimmt. Informatikerin Ina Schieferdecker vom Berliner Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme.
Am Ende geht es um das Nervensystem einer Stadt, diese Informations- und Kommunikationsdienste, die Informationen für die Leute aufbereiten, unterstützt durch Sensorik, Sensornetze, Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation.
Weltweit versuchen Städte derzeit, ihre Infrastrukturen smart, effizient, nachhaltig zu machen. Forscher statten die spanische Stadt Santander mit Sensoren aus, die etwa Luftverschmutzung und Lichtintensität messen. Ist wenig Verkehr, werden die Straßenlaternen gedimmt. In Barcelona und Moskau informieren Sensoren über freie Parkplätze und die Bewohner von Birmingham werden in Echtzeit über Verspätungen von Bussen und Bahnen informiert. Eines der aktuell ambitioniertesten Projekte, New Songdo City, die seit 2004 in Südkorea gebaut wird.
All of Songdo's buildings are linked by an advanced citywide network.
Alle Gebäude in Songdo sind Teile eines stadtweiten Netzwerks, so wirbt ein Imagefilm des Bauherrn Gale International. Gestaltet, damit Unternehmen so effizient wie möglich arbeiten können. Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungssysteme jedes Büros und jeder Wohnung kommunizieren miteinander. Ein Rohrnetzwerk transportiert Abfälle direkt zur Deponie und IT-Technik des amerikanischen Unternehmens Cisco Systems sorgt dafür, dass jeder überall und jederzeit ansprechbar ist.
How are you?
Great, great.
People have inside of every home telepresence capabilities.
Die Leute haben in jedem Raum die Möglichkeit, per Video miteinander in Kontakt zu treten. Also man kann von zu Hause per Video mit seinem Unternehmen kommunizieren. Oder von Unternehmen zu Unternehmen.
20 weitere Smart Cities sind in China geplant. Dicht und gut vernetzt, nachhaltig, hocheffizient. Stadtforscher wie Ricky Burdett von der London School of Economics warnen jedoch bereits davor, Effizienz zum Hauptkriterium im Städtebau zu machen.
Wenn man gegenwärtig auf der Welt nach der idealen Stadt sucht, landet man in Hongkong. Dort leben doppelt so viele Menschen wie in Berlin auf nur wenig größerer Fläche. 93% nutzen den öffentlichen Nahverkehr außerordentlich effizient. Aber wer genauer hinschaut, sieht, dass in den extrem verdichteten Gebieten die Suizidrate 30% höher ist als in New York oder London.
Was, wenn dazu noch permanentes Monitoring kommt? Wenn der private Raum noch weiter schwindet? Wenn die Stadt gar nicht mehr aufhört zu plappern.
Was passiert dann? Die Smart City, die intelligente, voll vernetzte Stadt, eine spannende Idee voller Möglichkeiten, die das Potenzial hat, unser Leben nachhaltig zu verbessern oder uns vielleicht in ein technisches Korsett einzuzwängen.
Über die Chancen und Risiken von Smart Cities haben wir gesprochen mit Martin Spindler. Er beschäftigt sich als Berater mit dem Internet der Dinge und mit vernetzten, intelligenten Städten. Wir wollten als erstes von ihm wissen, was genau sich hinter dem Begriff Smart City eigentlich verbirgt.
Es ist schwierig zu beantworten, denn die unterschiedlichen Städte, die in solchen Programmen teilnehmen und die unterschiedlichen Unternehmen, die solche Lösungen anbieten, haben natürlich unterschiedliche Definitionen von dem, was sie machen oder was sie verkaufen. Allgemein kann man sagen, dass Smart Cities Städte sind, beziehungsweise städtische Infrastruktur, die durch Kommunikationstechnologie intelligenter und effizienter gemacht wird. Das kann alles sein. Das kann von besseren Wettervorhersagen bis zu besser koordinierter Müllabfuhr bis zu Verkehrstechnik und öffentlichen Transport gehen.
Also irgendwie irgendwas mit Vernetzung. Jetzt mal das Maximale rausgeholt, was da vorstellbar ist oder was vielleicht geht. Sagen dann meine Schuhe dem Bürgersteig, ich bin unterwegs, dann geht die Straßenlaterne an und mein Auto schließt sich automatisch auf? Oder was gibt es da an konkreten Beispielen schon? Was ist da schon umgesetzt worden?
Am ehesten ist wahrscheinlich die iPhone-App, die mit Parksensoren ausgestattet ist. Zum Beispiel da ist SF Park. Das heißt, ich kann über mein Autonavigationsgerät sehen, welche Parkplätze frei sind. Es gibt Konzepte, wo Drucksensoren im Bürgersteig eingelassen sind. Das heißt, die Straßenbeleuchtung nur dann angeschaltet wird, wenn tatsächlich auch Leute langlaufen. Es gibt da sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten. IBM hat da natürlich einige Ideen, wie mein Wecker weiß, wie die Fähre morgens fährt, damit es mich eher weckt, wenn es Verspätungen gibt, dass ich trotzdem pünktlich auf der Arbeit bin. Im Wesentlichen geht es da wirklich darum, wie kann man möglichst effizient mit einer Stadt und den Ressourcen in der Stadt umgehen.
Das wäre nämlich die Frage, welche Funktionen haben diese hypermodernen, smarten Städte eigentlich? Dienen sie immer noch dem Menschen oder wirklich nur einer effektiven Infrastruktur, dass man eben zum Beispiel Strom spart, ja, dass, wenn keiner langläuft, kein Licht verschwendet wird?
Das ist tatsächlich ein großes Bedenken, was wir in der ganzen Smart City Diskussion haben. Nämlich Smart Cities werden in der Regel nur von den Administrationen der Städte getrieben und deren primäres Interesse ist tatsächlich nur die Verwaltung der Stadt. Das heißt, Smart City geht tatsächlich in erster Linie darum, die Städte effizienter zu gestalten. Das heißt, schon das Beispiel Müllabfuhr, Polizeieinsätze zu koordinieren, die öffentliche Infrastruktur besser zu gestalten. Mit politischer Teilhabe und tatsächlich politischen Prozessen und den Menschen in der Stadt haben Smart City-Ansätze ihre Probleme.
Der zweite Verdacht, der gleich kommen würde, ist, wenn ich diese ganzen Dinge machen möchte, also die Infrastruktur effizienter, möglicherweise Vorhersagen, früher geweckt werden, dann laufe ich ja auch in Gefahr, dass alles überwacht wird, weil diese Daten fallen ja an und liegen dann irgendwo rum. Ist das ein Thema schon oder ist das dazu noch zu weit in der Zukunft?
Das wird jetzt gerade in der derzeitigen Diskussion auch um das NSA-Programm wieder zu einem Thema. Es wird lange totgeschwiegen, denn eine Bürgerbeteiligung in diesen Smart City-Projekten findet nicht wirklich statt. Das sind halt Projekte, die von der Administration und von großen Unternehmen getrieben werden und die versuchen, die Arbeit der Stadt leichter zu machen. Andere Bedenken finden da kaum statt und das ist ein großes Problem in diesem Diskurs.
Sie sagten schon, es geht um Effizienz und der Mensch mit seinen Bedürfnissen spielt eine untergeordnete Rolle. Werden durch smarte Planung und Betrieb von Städten eigentlich auch Probleme ignoriert, die sich technisch nicht lösen lassen, wie zum Beispiel Armut oder soziale Ausgrenzung?
Oh, definitiv. Smart Cities messen in erster Linie nur das, was sich tatsächlich auch messen lässt über Infrastruktur. Dann ist immer noch die zweite Frage, wie interpretiert man diese Messungen dann? Aber allein das Messen an sich ist ja schon ein politischer Akt und selbst da wird nur gemessen, was tatsächlich auch einfach zu messen ist. Und zweitens haben wir dann noch ein anderes Problem, nämlich dass jede Messung, die makro- oder politisch zu einem Zielwert erhoben wird, absolut wertlos wird in dem, was sie misst, weil automatisch dann auf diesen Messwert hinoptimiert wird, ohne dass sich die umliegenden Umstände verändern.
Frage also, wer sollte die moderne Stadtplanung übernehmen? Eigentlich Konzerne oder die öffentliche Hand oder sollte das mehr ein demokratischer Prozess werden?
Also ich denke, es wird höchste Zeit, dass die Bewohner von Städten auch in diese Smart City-Projekte aktiv mit eingebunden werden und das anders als in einem normalen Planfeststellungsverfahren, wo man dann in ein Bürgeramt gehen muss, wo niemand hinfindet und weil es auch nur von 9 bis 11 offen hat. Das ist extrem wichtig, weil sonst wird nie eine Akzeptanz dieser Infrastruktur stattfinden und sonst werden auch die Probleme, die mit dieser Infrastruktur einhergehen, nicht frühzeitig genug erkannt.
Das ist ein Ideal. Praktisch gesehen wird es so sein, dass sich vor allem die Leute darum kümmern werden, die daran Geld verdienen können. Wer profitiert denn von solchen Smart Cities?
Derzeit die großen Infrastrukturanbieter. Also es gibt das Beispiel von IBM, was für Rio de Janeiro ein riesen Kontrollzentrum gebaut hat, wo alle städtischen Informationen von allen städtischen Betrieben einfließen. Das heißt, da kann man live verfolgen, wo ist welcher Krankenwagen, wo ist welches Polizeiauto, wo fahren die Taxis, wo ist die Müllabfuhr. Das erschließt sich dann zum Beispiel nicht in den Favelas. Das ist natürlich nur im offiziellen Stadtbereich. Es sind derzeit die großen Infrastrukturanbieter.
Und die Stadt, hat die dafür irgendwelche finanziellen Vorteile?
Wenn man weiß, wo die Polizeiautos sind, kann man viel besser koordinieren, wo der nächste Einsatz ist. Wenn man weiß, wo die Müllabfuhr langfährt, kann man viel besser koordinieren, wie die Müllabfuhr effizienter arbeiten kann. Wenn man weiß, über Sensorik, wo im Wassersystem Wasser verloren geht, kann man viel zielgerichtete Reparaturen durchführen, als wenn man das komplette Tunnelnetz aufgraben muss, um zu finden, wo das Wasser verloren geht. Also die Effizienzgewinne sind unbestritten. Da lässt sich sehr, sehr, sehr viel sparen.
Stichwort Open City. Was ist der Unterschied zwischen einer Open City und einer Smart City? Und wie könnte ein Konzept einer Open City aussehen?
Ich habe Probleme mit dem Begriff Open Cities, denn Städte an sich sollten ja schon offen sein. Städte leben durch die Menschen und über die Inklusion von Menschen. Von daher finde ich, dass Open Cities nur ein neuer Terminus für das ist, was ja alle eigentlich praktizieren und praktizieren sollten, nämlich Politik. So wie es derzeit läuft, ist es sehr schwer, überhaupt in die Funktionsweise einer Stadt Einsicht zu gewinnen, denn es findet sehr viel hinter verschlossenen Räumen statt. Das muss sich natürlich öffnen, wenn eine Bürgerschaft tatsächlich an ihrer Stadt arbeiten will.
Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört für Modellstädte. Wird das so dabei bleiben oder können wir in nächster Zukunft damit rechnen, dass wir jetzt alle bald in einer Smart City leben werden?
Das ist ein Trend, der wird sich nicht aufhalten lassen. Wir haben jetzt die Erprobungsphasen in Rio, in Santander, in Songdo. Aber die Technologie wird dort nur erprobt und die kommt nach und nach. Natürlich nicht in einem kompletten Gang, sondern stückweise auch in unsere Städte.
Da sind wir sehr gespannt. Martin Spindler über die Zukunft unserer Städte, die wir bald wohl auch hier in Deutschland erleben können.
Eine Eigenschaft der Smart Cities ist ja, dass sehr viele Daten anfallen und wie diese Daten aufbereitet werden können und welche Erkenntnisse sich daraus ziehen lassen, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher aber Musik von App. I Wanna Be Free. One day, child, I won't have to listen to your lies. On that day, I'll be able to make up my own mind. See, now I finally realize, yes, I have, and now I think I can put you out my life. Von App, ein Name, der eigentlich eine schlechte Wahl für einen Musiker ist, der sich nur ziemlich schwer googeln lässt.
Man ist allerdings erfolgreicher, wenn man Aaron Abernathy eingibt. Dann kann man zum Beispiel lernen, App hat Gesang studiert, kann Keyboards spielen und war schon als Musikdirektor für die Tourneen der Alternativrapper Black Milk und Slum Village unterwegs.
Und wir kommen zurück zu unserem Thema Smart Cities. In den Smart Cities der Zukunft ist alles miteinander vernetzt. Klar, jedes Element der Stadt ist ein Datenbit, das gesammelt, ausgewertet und kombiniert werden kann. Das kann und soll verwendet werden, dann um Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten. Aber verbergen sich in diesen Datenbergen, die auch in unseren heutigen Städten schon anfallen, eigentlich noch andere Erkenntnisse?
Genau das wollten wir von Dietmar Offenhuber wissen. Er erforscht und untersucht am MIT Boston Stadtdaten. Wir haben ihn per Skype gebeten, uns einen kleinen Eindruck und Einblick in seine Arbeit zu gewähren.
Sensible City Lab beschäftigt sich eigentlich im weitesten Sinn mit der Fragestellung, wie Echtzeitinformationen unser Wissen über die Stadt verbessern, unterstützen können und wie wir daraus auch Werkzeuge schaffen können, die uns helfen, die Stadt zu verbessern.
Nehmen wir mal das Beispiel New York, da haben Sie die Kommunikation visualisiert. Was sieht man denn da? Was für ein Bild ist da entstanden?
Bei dem Projekt New York Talk Exchange ist es darum gegangen, aus dem Kommunikationsverhalten in New York City die soziale und kulturelle Geografie der Stadt zu rekonstruieren. Und die Daten, die da dahinter liegen, waren eigentlich aggregierte Daten. Das heißt, da sind keine Informationen über einzelne Personen enthalten, sondern die sind räumlich zusammengefasst auf Einheiten von 200 mal 200 Metern, was eigentlich relativ grob ist. Man würde eigentlich nicht erwarten, dass man da sehr viel rauslesen kann. Aber im großen Bild sozusagen hat man dann wirklich eine sehr vielschichtige, sehr differenzierte Landschaft. Einerseits über die Zeit, ja, wenn man sieht, wie die Stadt in der Früh in verschiedenen Bereichen aktiv wird und auch im Sinne der Verbindung zu verschiedenen Teilen der Welt, ja, wo verschiedene Stadtteile, wo jetzt verschiedene Einwanderergruppen leben, die mit ihren Familien in ihren Herkunftsländern in Kontakt bleiben. Man kann so sagen, es ist eigentlich ein anderes Bild der Globalisierung, das auch die globale Verknüpfung dieser ganzen Einwandererkulturen zeigt, die genauso wie die Finanzzentren ständig im globalen Kommunikationszusammenhang stehen.
Ein anderes Bild, was Sie von New York auch visualisiert haben, war ja die Beschwerde-Hotline der Stadt. Da sieht man richtig, wie in den verschiedenen Stadtteilen sich unterschiedlich beschwert wird. Können Sie das nochmal beschreiben?
Bei der Idee dieser Bürger-Hotline ging es ja darum, die Notruf-Hotline der Polizei, Feuerwehr, Rettung und so weiter zu entlasten. Ja, weil dadurch jeder hatte in den 90er Jahren plötzlich Handys und dadurch haben diese Notruf-Hotlines riesigen Ansturm erlebt, dem sie nicht mehr Herr wurden. Durch diese 311-Hotline hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben, da direkt mit der Stadtverwaltung diese verschiedenen Beschwerden wie ja, Lärm, Graffiti, Schmutz, Baustellen und so weiter, alles was die Bürger in der Stadt betrifft, relativ direkt zu bearbeiten. Und da gibt es ja inzwischen Millionen von Anrufen, sind je nachdem, wie man es rechnet, aber sicher so 2 Millionen pro Jahr. Man sieht wirklich genau zum Beispiel, welche Bereiche. Wo ist Lärm ein großes Thema, wo ist Graffiti ein Thema und so weiter. In dieser Dimension ist es eigentlich zunächst einmal ein Feedback-Instrument für die Stadt.
Was haben Sie über die Daten im Laufe Ihrer Arbeit gelernt eigentlich? Gab es da Überraschungen?
Es ist insofern interessant, der erste Zugang zu den Daten, zu Stadtdaten, ist immer, dass man das sieht oder das sucht, was man schon weiß. Einfach einmal eine gewisse Bestätigung zu bekommen. Das Trash-Track-Projekt, wo es darum ging, die Entsorgungswege des Müllsystems in den Vereinigten Staaten durch GPS-Geräte, die mir auf einzelne Müllstücke geklebt haben, nachzuzeichnen und zu mappen. Das war eigentlich in dieser Hinsicht ein sehr interessantes Projekt für uns, weil hier wir mit einer Infrastruktur gearbeitet haben, über die man eigentlich normalerweise relativ wenig weiß.
Dietmar Offenhuber vom MIT Boston über das Lesen des städtischen Datenflusses. Und damit berührt das Thema Smart City ein anderes, das wir hier bei Breitband auch häufiger schon diskutiert haben. Open Data, die freie Zugänglichkeit öffentlich anfallender Daten für jedermann. Wir beenden damit jetzt aber unseren Ausflug in die Smart City und haben nur noch eine Frage. Und das ist natürlich diese voll vernetzte Stadt. Ist es jetzt Utopie oder Dystopie? Würdest du gerne drin leben, Vera?
Also ich sehe es verhalten erwartungsvoll. Denn zum Beispiel, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, wünsche ich mir manchmal eine Smart City, weil ich den Stau erst angezeigt bekomme, wenn ich schon im Stau stehe zum Beispiel. Mhm. Und da finde ich es ganz cool.
Aber tatsächlich nur für die praktischen Dinge.
Für die praktischen Dinge.
Vor Werbung, die dich mit Namen begrüßt.
Nein.
Ich muss auch sagen, ich bin normalerweise bei diesen Dingen, die Datenschutz berühren, immer sehr, sehr, sehr schwarz-weiß. Aber bei der Smart City bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich finde es sehr faszinierend. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber es ist natürlich auch schon klar, da gibt es ein Datenschutzproblem und man muss auch wirklich die Zugänglichkeit der Daten dann irgendwie aufrechterhalten.
Aber was findest du jetzt genau faszinierend? Also welches Detail?
Dieses Detail, dass man in einem quasi intelligenten Organismus lebt, der auf einen reagiert. Das finde ich schon wirklich, wirklich, wirklich sehr spannend. Also quasi einmal Blade Runner in echt, bitte.